Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Willkommen im Nova Club.
Das eigene Deo selber herstellen oder sich ein Peeling mit einem Kaffeesatz machen. Klingt ein bisschen weird, sind aber zwei ganz praktische Tipps, um weniger Müll zu erzeugen. Warum man das machen sollte? Kleines Beispiel. Jedes Jahr werden in Deutschland etwa 6 Milliarden Plastiktüten verwendet. Dabei hat so eine Plastiktüte, man weiß das mal allgemein, eine recht kurze Lebensdauer. Die Universität von Kalifornien, die hat mal nachgerechnet für uns. Es sind ganze 25 Minuten. Und verschiedene Quellen sind sich einig, wenn wir weiter so produzieren, gibt es in 2050 dreimal mehr Plastik in den Meeren als Fische. Und wir reden gerade nur vom Plastik und nicht vom anderen Müll. Also es kann nicht so weitergehen wie bisher oder wir ersticken buchstäblich im eigenen und im fremden Müll. Meine Kollegin Kerstin, die hat sich informiert, sich angestrengt, hat einen Selbstversuch gemacht, wie Leben ohne Müll oder zumindest mit weniger Müll möglich sein kann. Ihren Podcast Ohne Müll, Kerstin will es schaffen, den kennt ihr von Deutschlandfunk Nova. Und heute erklärt euch Kerstin ganz praktisch, wie ihr selbst weniger Müll im Alltag produzieren könnt. Der Ab 21 Podcast mit mir, Utz Dräger. Ich wünsche euch viel Spaß.
Deutschlandfunk Nova.
Ich habe Kerstin gefragt, was ist denn das Wichtigste, wenn man anfangen will, so wenig Müll wie möglich zu produzieren?
Ja, wiederverwenden. Also heißt konkret, Dinge vermeiden, die man nur einmal benutzen kann und stattdessen Alternativen suchen, die man mindestens mehrmals, am besten unbegrenzt oft wieder benutzen kann.
Das klingt jetzt erstmal total einfach.
Ja, ist es ja eigentlich auch. Aber irgendwie haben wir uns in den letzten Jahrzehnten an ganz schön viele Dinge gewöhnt, die wir nur einmal benutzen und dann wegschmeißen. Wasserflaschen aus Plastik, Einkaufstüten, Kaffeebecher, Wegwerfgeschirr, Frischhaltefolie, Taschentücher, Wattepads, Tampons.
Aber Moment mal. Bei so Sachen wie Klopapier oder Tampons, da wäre ich jetzt etwas, sagen wir mal, zurückhaltend mit dem Wiederverwerten. Du benutzt deine Tampons nicht mehrfach?
Nein, nein, natürlich nicht, keine Sorge. Aber ich benutze inzwischen tatsächlich so eine Menstruationstasse aus Silikon. Die kann man dann jedes Mal auskochen und dann mindestens ein Jahr lang immer und immer wieder benutzen. Also das ist also eine wiederverwendbare Alternative. Und die gibt es eigentlich für alle Dinge, die ich eben aufgezählt habe. Die sind manchmal halt total naheliegend, wie zum Beispiel der Tipp, Teller und Tassen aus Porzellan und Besteck aus Edelstahl zu benutzen. Das ist in den USA nicht immer so ganz selbstverständlich, habe ich festgestellt. Und mal sind die Alternativen so ein bisschen abwegiger und hören sich erstmal komisch an, wie eben so eine Menstruationstasse. Und manchmal, wie bei den Taschentüchern, haben wir anscheinend auch irgendwie vergessen, dass es die auch aus Stoff gibt und das sogar an der Nase viel angenehmer ist.
Ja, ist ein bisschen fast stylisch, wenn man so ein Stofftaschentuch aus der Tasche...
Ja, ich auch.
Nicht nach dem 30. Mal vielleicht benutzen, aber zunächst.
Irgendwann wird es ein bisschen... ömmelig, ja.
Wie mache ich das denn, wenn ich den ganzen Tag unterwegs bin mit so einem ömmeligen Ding? Oder also jetzt mal allgemein gesagt, man muss ja unter Umständen ganz schön viel Kram mit sich rumschleppen, wenn man unterwegs auch keinen Müll produzieren will.
Klar, man muss ein bisschen planen, ist aber am Ende vor allem eine Frage der Gewohnheit. Also ich persönlich habe wirklich immer meine Edelstahlflasche für Leitungswasser dabei. Die kann ich dann auch überall wieder auffüllen. Und in jeder Tasche und jedem Rucksack steckt bei mir ein Jutebeutel für spontane Einkäufe und auch ein Stofftaschentuch eben. Und wenn ich morgens denke, dass ich vielleicht auch nach der Arbeit noch was lose einkaufen will oder irgendwo essen gehe, wo es eventuell Rest gibt oder auch direkt auf dem Nachhauseweg was zum Mitnehmen holen will, dann nehme ich immer noch ein Schraubglas oder eine Dose mit, wo das dann rein kann. Das muss übrigens auch gar nicht viel kosten. Also ich habe eine ganze Schublade voller Schraubgläser, in denen ich eigentlich mal Marmelade, Gurken oder was weiß ich was gekauft habe. Und die Stofftaschentücher, die habe ich von meiner Mama, die hatte die nämlich eh noch im Schrank. Aber wenn man das jetzt nicht hat, dann kann man sowas auch im Secondhand-Laden oder auf dem Flohmarkt oder so kriegen.
Und die Menstruationstasse? Die kauft man nicht auf dem Flohmarkt?
Nee, die habe ich schon neu gekauft, sogar im Internet. Aber mittlerweile gibt es sowas auch in vielen Bioläden oder sogar in der Drogerie.
Was ist denn der zweitwichtigste Tipp?
Selber machen. Also ich fand das echt erstaunlich, was man im Grunde alles selber machen kann. Wenn man einmal damit anfängt, dann entdeckt man so nach und nach immer mehr Dinge, die man kauft, aber eigentlich voll gut auch selber machen kann. Ist vor allem eine Kopfsache, finde ich. Also dass man erstmal diese Möglichkeit überhaupt erkennen muss. Ich muss gar nicht unbedingt immer alles kaufen. Vieles kann ich selber machen. Bei mir fing das zum Beispiel mit Deo an. Also dafür koche ich einfach Wasser ab, löse ein bisschen Natron drin auf, dann ein paar Tropfen ätherisches Öl dazu. Ich nehme Lavendelöl, fülle das Ganze in eine Sprühflasche und fertig. Habe ich in 2 Minuten gemacht.
Und Natron kriegt man wo?
Das kriegst du im Drogeriemarkt oder auch in jeder Backabteilung vom Supermarkt.
Und das funktioniert dann auch?
Ja, also ich gebe zu, ich musste mich erst ein bisschen dran gewöhnen. So ein selbstgemachtes Deo mit Wasser ist natürlich deutlich nasser als ein gekauftes. Und wenn ich jetzt krass Sport mache, dann versagt das auch ziemlich schnell. Aber da habe ich persönlich jetzt nicht so ein großes Problem damit, weil ich nach dem Sport ja eh duschen gehe. Und was daran echt cool ist, seit ich das benutze, habe ich keine gelben Flecken mehr in weißen T-Shirts, weil Schweiß, Wasser und Natron machen nämlich keine Flecken.
Okay, und was machst du sonst noch so selber?
Alles Mögliche mittlerweile. Also Putzmittel aus Essig und Wasser oder aus Zitronensäure und Wasser oder Waschsoda und Wasser. Als Putzlappen nehme ich einfach alte, ausrangierte Klamotten oder Handtücher. Und Wattepads aus Stoff und Bienenwachstücher kann man auch ziemlich einfach selber machen. Wie? Das erkläre ich euch in den Do-It-Yourself-Videos auf unserem Deutschlandfunk Nova YouTube-Channel. Genauso wie man Mandelmilch selber macht.
Mandelmilch?
Ja, dazu brauchst du nur Mandeln und Wasser und dann halt so einen Stoffbeutel, wo du es durchpassieren kannst. Überhaupt ist Essen selber kochen super, wenn man Müll vermeiden will.
Irgendwie klar.
Ja, bei den meisten Sachen schon. Aber hast du zum Beispiel schon mal dein Müsli selber gemacht oder Brot gebacken oder Tomatensauce vorgekocht oder Butter oder Käse selber gemacht?
Also Brot ja, aber nur mal und auch eher so mäßig. Und ich muss sagen, sonst kaufe ich tatsächlich die Sachen meistens.
Ja, was ja auch voll okay ist. Aber theoretisch könntest du es auch selber machen und dann schmeckt es vielleicht auch sogar besser.
Idealerweise schon, da hast du sicher recht. Aber mir die Butter fürs Brot zu schlagen, das ich vorher gebacken habe, da habe ich vielleicht zeitweise einfach, ja, ein Zeitproblem.
Ja, oder auch mal keinen Bock, ne?
Ein Bockproblem vielleicht, ja.
Ein Bockproblem, ja. Okay, verstehe ich. Dann kaufst du es halt, aber man kann es ja mal ausprobieren und stellt vielleicht fest, dass es gar nicht so kompliziert ist, wie ich mit der Mandelmilch. Die mache ich jetzt wirklich alle 3 Tage selber und finde es überhaupt gar keinen Aufwand. Also geht schneller, als wenn ich zum Supermarkt gehe und das kaufe. Und das hat dann zusätzlich den Vorteil, dass ich, wenn ich mein Essen selber mache, ganz genau weiß, was drin ist, was ja bei fertigen Produkten nicht immer der Fall ist.
Das stimmt, da gebe ich dir total recht. Und bei dir hat sich das mit dem Selbermachen so im letzten Jahr, ja, wie hat sich das entwickelt?
Ja, so nach und nach sind mir einfach immer mehr Dinge aufgefallen, wo ich dann dachte, könnte ich ja vielleicht auch mal selber machen. Und manche Sachen kann ich auch direkt so benutzen. Also Kaffeesatz aus der Espressokanne zum Beispiel, nämlich als Körperpeeling.
Ganz kurz mal, da riechst du ja nicht den ganzen Tag nach Kaffee?
Nee, also unter der Dusche benutze ich das, ne? Und das wäschst du dann sofort wieder ab. Aber okay, dann brauchst du halt keine Tube mit irgendeinem Krempel drin kaufen, wo am Ende noch Mikroplastikpartikel drin sind oder so.
Okay, das probiere ich als erstes aus. Ja, weiter?
Ein paar Sachen, muss ich zugeben, habe ich nach einer Weile dann aber auch wieder aufgegeben. Wie zum Beispiel die selbstgemachte Zahnpasta. Die war aus Kokosöl, Natron und Pfefferminzöl.
Schmeckt das?
Ja, also schmecken tut das ganz okay, aber es ist halt nicht so frisch im Mund. Und vor allem schäumt es nicht. Also du spuckst dann wirklich so eher so einen braunen Kram dann aus. Also ist eine Gewöhnungssache, geht auf jeden Fall. Die Zähne werden trotzdem sauber. Ich fand es aber jetzt auf Dauer nicht so angenehm. Deswegen, ja, nehme ich jetzt Zahnputztabletten aus dem Unverpacktladen.
Okay,
ist ja auch okay.
Und Butter und Käse?
Ja, sowas mache ich auch nicht selber. Und da muss aber halt auch jeder selber gucken, ne? Was funktioniert für mich in meinem Alltag und was nicht. Und da macht man dann eben Kompromisse, was wie gesagt ja auch völlig in Ordnung ist. Geht ja auch nicht, dass man immer alles selber macht. Und bei allem, was ich dann aber noch regelmäßig kaufe, kann ich zum Beispiel auf die Verpackung achten beziehungsweise versuchen, es ohne Verpackung zu kaufen.
Deutschlandfunk Nova ab 21.
Gelernt haben wir schon, wieder verwenden und selber machen sind gute Möglichkeiten zur Müllvermeidung. Aber das geht natürlich nicht mit allem. Einkaufen muss man in der Regel trotzdem. Was kann man da anders machen, habe ich Kerstin gefragt.
Du kannst versuchen, Dinge ohne Verpackung einzukaufen, was eine ganz schöne Herausforderung sein kann. Denn jeder, der zuletzt mal im Supermarkt war, der weiß, dass es da eigentlich kaum Dinge ohne Verpackung zu kaufen gibt.
Genau, und da habe ich mich schon gefragt, geht das überhaupt? Also außer vielleicht bei Obst und Gemüse, das gibt es ja tatsächlich zum Glück oft noch ohne extra Verpackung zu kaufen.
Ja, das geht vor allem im Unverpacktladen. Das ist aber so ein bisschen umständlich, weil ich meinen Einkauf dann so ein bisschen planen muss und Beutel, Schraubgläser und Flaschen mitnehmen muss. Und natürlich gibt es solche Läden auch nicht überall. Ich persönlich fand es bei meinem ersten Mal im Unverpacktladen vor allem interessant, mal so ein bisschen zu stöbern und zu gucken, was könnten Alternativen sein zu den Produkten, die ich bisher benutze.
Und bist du fündig geworden? Was hast du da gefunden?
Ja, zum Beispiel Zitronensäure und Waschsoda. Das wusste ich vorher nicht, dass es das gibt. Und vor allem wusste ich nicht, dass man daraus so ziemlich jedes Putzmittel mixen kann, was man braucht. Eine Anleitung findet ihr auch auf unserem YouTube-Kanal.
Okay, hier in Berlin, da treffe ich auf immer mehr Unverpackt-Läden, auch auf Supermärkte, die zumindest zum Teil sowas anbieten. Aber das gibt es wahrscheinlich vor allem in größeren Städten, nehme ich jetzt einfach mal so an. Was mache ich denn, wenn ich, warum auch immer, keinen Unverpackt-Laden in der Nähe habe?
Zum Beispiel auf dem Markt einkaufen oder im Supermarkt eben das Obst und Gemüse, das nicht nochmal verpackt ist.
Da fällt dann Bio allerdings öfter aus.
Ja, ist doof, ne? Vor allem Bio-Gurken sind oft in Plastik eingeschweißt. Da muss ich dann überlegen, was mir wichtiger ist, Bio oder unverpackt. Ist eine persönliche Entscheidung, würde ich sagen. Und für alles, was ich nur verpackt bekomme, kann ich überlegen, ob es ein Produkt mit weniger Verpackung gibt. Ich persönlich komme auch noch immer nicht ohne Supermarkt aus, weil ich auf dem Markt und im Unverpacktladen einfach oft nicht alles kriege, was ich brauche. Aber wenn ich dann da einkaufe im Supermarkt, dann versuche ich Produkte in Glas-, Papier- und Pappverpackungen zu kaufen und eben keine Produkte, die in Plastik verpackt sind.
Aber also diese Verpackungen aus Glas, Papier, Pappe, die werden dann trotzdem auch zum Müll, oder?
Ja, schon. Aber meine Logik ist, Glas, Papier und Pappe sind aus natürlichen Rohstoffen gemacht, nämlich Sand und Bäumen. Und die können super recycelt werden. Und im Gegensatz zu Kunststoff passiert das auch meistens. Das heißt, ich kann sogar viele Produkte kaufen, die in Altglas oder Altpapier verpackt sind. Das ist bei Kunststoff leider noch total selten, dass man recycelte Plastikverpackungen findet. Und deswegen finde ich persönlich es sinnvoll, Plastik so gut es geht zu vermeiden.
Vermeiden klingt aber auch immer so ein bisschen nach Verzicht, oder? Sie hat mir angedeutet, ich solle sie mal nach Minimalismus fragen. Und dann frage ich sie doch gerne, was hat denn Minimalismus mit Zero Waste zu tun?
Also meine Erfahrung nach der Recherche für Ohne Müll ist, dass ein Leben ohne Müll bzw. mit möglichst wenig Müll umso leichter ist, je mehr man sich von unnötigem Kram befreit. Und da kommt man irgendwann dann auch gar nicht mehr um die Frage drumherum, was brauche ich überhaupt? Weil man ja alles mal in Frage stellt. Und je weniger man hat und braucht, umso einfacher wird das mit dem Müll vermeiden.
Es klingt jetzt allerdings, als würdest du uns diesen Verzicht dann doch unterjubeln wollen.
Ja, geht ja auch irgendwie um Verzicht. Aber man könnte es auch positiver formulieren, dass man sich bewusst macht, was man so den ganzen Tag konsumiert. Und mal ernsthaft überlegt, muss das sein? Und wenn ja, dann kann ich ja vielleicht auch einen schönen neuen Stuhl für die Küche Secondhand kaufen oder sogar eine Winterjacke, die ich brauche. Das ist meistens sogar billiger und wenn ich insgesamt weniger einkaufe, dann habe ich natürlich auch mehr Geld und mehr Zeit für andere Dinge.
Ich sag's dir ganz ehrlich, das, was du sagst, ist absolut richtig und da war ich irgendwie vielleicht zumindest in Gedanken auch schon mal. Und gleichzeitig geht's doch in unserer Gesellschaft die ganze Zeit um Konsum und an allen Ecken wird einem eingeredet, vielleicht auch nur unterschwellig, was man nicht alles wieder Neues braucht. Also muss man eigentlich doch vor allem auch ein Stück weit sehr stark sein oder wie ist es bei dir gewesen, nachdem du einmal auf diesem Bewusstseinslevel warst, sag ich mal?
Ja, also voll. Ne? Unsere Gesellschaft ist da total drauf ausgelegt, dass wir ständig Dinge kaufen sollen und irgendwelche Cremes fürs Gesicht, die die Haut noch straffer machen oder was. Da ist aber dann halt die Frage, okay, glaube ich das? Also glaube ich dieser Marketingmaschinerie oder kann ich vielleicht auch das mit weniger Sachen einfach erreichen? Also brauche ich das, was mir die Industrie da gerade versucht zu verkaufen oder brauche ich es vielleicht nicht? Also da muss man natürlich so einen gewissen Abstand dann gewinnen und ja, vielleicht knickst du auch mal ein und kaufst dir dann irgendwie
einen Scheiß,
Schokoriegel oder weiß ich nicht was, ist dann auch okay.
Aber dann kann man sich auch wieder zurückziehen und du fühlst dich da recht stabil, wo du jetzt angekommen bist.
Ja, also klar, ich habe manchmal auch Bock, was Neues zu kaufen und das ist ja, das mache ich dann auch. Aber also meine Erfahrung ist auch, dass es auch befreiend sein kann, eben wenn man weniger hat. Und dann, ja, verbringst du deine Zeit irgendwie anders und gehst in die Sauna statt zum Shopping in die Stadt.
Was ist denn für dich nach 6 Folgen ohne Müll so die allerwichtigste Erkenntnis?
Ja, dass ohne Müll im Sinne von tatsächlich null Müll, also ganz beim Wort genommen, natürlich Quatsch ist. Also für mich jedenfalls. Das kann ich nicht schaffen und will ich auch gar nicht. Aber weniger Müll schaffe ich auf jeden Fall. Und das fand ich echt cool, weil ich am Anfang eben noch dachte, puh, null Müll, wie soll das denn bitte gehen? Und ja auch an vielen Stellen gemerkt habe, wie anstrengend und frustrierend das sein kann, wenn man versucht, keinen Müll zu produzieren. Aber ich habe eben auch festgestellt, dass man ein bisschen Geduld haben muss, weil das so Schritt für Schritt geht. Und das heißt auch, es geht immer ein bisschen mehr. Und das motiviert dann natürlich. Und wie weit ich das dann treiben will, das kann ich für mich ganz individuell entscheiden. Denn letzten Endes ist Zero Waste das, was ich daraus mache.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Wir haben heute schon viel gehört von Kerstin Ruskowski, meiner Kollegin, darüber, wie man mit weniger Müll leben kann, ja, wie man weniger Müll produzieren kann im Leben. Die kennt sich aus, ihr habt es gehört, einen ganzen Podcast hat sie über ihr eigenes Zero-Waste-Experiment gemacht. Ohne Müll, Kerstin will es schaffen. Heute hat sie euch schon viele Tipps zum Thema gegeben, Leben mit weniger Müll. Ich wollte aber auch noch mal ein bisschen was Persönlicheres über sie erfahren, wie sie sich, wie ihr Müllexperiment denn nun sich letztendlich auch privat und auf ihr Leben ausgewirkt hat. Ich habe sie vor der Sendung gesprochen und gefragt, wie viel Müll sie nun tatsächlich weniger verbraucht, seit sie sich so eingehend mit dem Thema beschäftigt hat.
Ja, also Duschgel zum Beispiel, Verpackungen fallen jetzt gar nicht mehr an, weil ich tatsächlich Seife benutze und auch versuche, die ohne Plastikverpackung, Plastikfolie zu kaufen. So eine Aleppo-Seife kriegst du halt im Biomarkt auch ohne Verpackung. Es ist aber immer noch Müll da und am wenigsten Müll habe ich wahrscheinlich produziert in den 2 Hardcore-Zero-Waste-Wochen, die ich im Selbstversuch gemacht habe. Danach bin ich, muss ich zugeben, schon wieder so ein bisschen eingeknickt. Aber es ist schon immer noch so, dass ich mich bei jedem Mal einkaufen frage, muss es jetzt sein, kriege ich das ohne Verpackung oder mit weniger Verpackung? Ja, und manchmal geht's und manchmal geht's nicht.
Okay, und würdest du sagen, jetzt du produzierst halb so viel oder kann man das nicht sagen? Ist das auch immer unterschiedlich?
Ja, ist vor allen Dingen tagesformabhängig. Ich würde sagen, es ist auf jeden Fall ein Drittel weniger als vorher. Mindestens.
Und du hattest aber auch einen kleinen Kampf und zwar rund um das Thema Biotonne. Wie sah der aus?
Ja, der sah so aus, dass ich keine Biotonne habe. Ich wohne in einem Mietshaus. Das ist eine Eigentümergemeinschaft. Das sind sogar 3 Häuser nebeneinander. Das sind, weiß ich nicht, 15 Parteien oder so. Und da muss man dann, wenn man eine Biotonne haben will, seiner Hausverwaltung schreiben. Habe ich gemacht. Die hatten dann eine Eigentümerversammlung im Juli und haben gesagt, nö, Biotonne braucht man nicht. Und damit gibt es dann keine Biotonne. Und ich habe dann sogar noch mal bei den Müllentsorgern persönlich nachgefragt und habe gesagt, naja, geht es denn vielleicht, dass ich so eine kleine eigene Biotonne kriege?
Kerstins Biotonne.
Genau, die Kerstin dann immer selber jeden Donnerstag oder weiß ich nicht, wann der abgeholt wird, der Biomüll, draußen an die Straße stellt und dann auch wieder die Tonne alleine wieder reinholt. Weil sowas gibt es zum Beispiel in Belgien, in Gent, da wohnt mein Freund und da hat halt jede Partei hat so eine eigene Biotonne.
Der Gustav und der Mario und alle haben ihre Biotonne?
Ja. Also da ist es nicht nach Häusern, sondern jeder alleine halt. Und das fand ich eigentlich ganz cool, weil ich dachte, dann kannst du dir die auf den Balkon stellen und dann stellst du die halt einmal die Woche raus.
Ja,
was ist das Problem? Ja, dann sagte aber der Kölner Müllentsorger, tut uns leid, entweder eine Biotonne für alle oder keiner. Also machen sie nicht.
So also bei uns ist das alles oder keiner?
In Köln zumindest. Also wie gesagt, das ist ja in jeder Stadt irgendwie unterschiedlich. Hier geht's halt leider nicht anders und ich muss zugeben, also ich bin schon frustriert, ne, weil ich muss jetzt entweder wieder meine Wurmkompostierung auf dem Balkon anfangen oder halt den Biomüll in Restmüll schmeißen, was aber dann wieder Verschwendung ist, weil wir haben ja gelernt, das sind Ressourcen und wenn man die halt der Kompostierung zuführt, dann kann die Natur wieder was damit anfangen und das würde ich gerne, aber ja, kann ich halt nicht, wenn ich es in Restmüll schmeiße, weil dann wird's verbrannt. Ja, das ist halt jetzt so ein bisschen traurig. Andererseits stimmt es natürlich auch. Meine Nachbarn werfen halt teilweise ihren Papiermüll in Plastikmüllsäcke verpackt in die Papiertonne. Und wenn sie das mit ihrem Biomüll machen würden, dann wäre halt Mikroplastik im Biomüll. Das landet dann wieder auf dem Acker. Das landet dann im
Essen. Okay, die sind noch in der Steinzeit.
Ja, deswegen, also solange da halt nicht alle mitmachen, also wenn das Bewusstsein nicht dafür da ist, was dann auch in eine Biotonne gehört und die Leute keinen Bock haben, sich damit auseinanderzusetzen, dann ist tatsächlich besser Restmüll und es wird verbrannt, weil da kannst du dann zumindest in der Natur nicht so einen Schaden damit anrichten. Ne?
Okay, die haben nicht mitgezogen. Wie hat denn eigentlich dein näheres Umfeld reagiert auf dieses Unterfangen, was du da hattest, Zero Waste? Hast du auch so eine Art Sendungsbewusstsein gemischt entwickelt? Gehen die Kollegen nicht mehr mit dir Kaffee trinken, weil sie sich für ihre To-Go-Pappbecher schämen müssen, die du dann anprangerst?
Doch, also die gehen noch mit mir Kaffee trinken. Witzig ist, dass wirklich sich viele Leute bei mir entschuldigen und sagen, ich habe jetzt gerade einen Pappbecher genommen, aber normalerweise, du bist mein schlechtes Gewissen, du bist immer dabei und so. Und irgendwie freut mich das, irgendwie finde ich es auch ein bisschen unangenehm, muss ich sagen, weil ich eben bei mir selber auch festgestellt habe, ne, dass ich so ein bisschen zum Missionarischen neige und ich glaube eigentlich nicht unbedingt, dass man damit so weiterkommt. Also Klar, darauf hinweisen ist gut, aber wenn dann jemand jetzt meint, er müsste ein paar Becher benutzen, dann soll er das machen. Also weil eben am Ende muss es jeder mit sich selber ausmachen. Und da will ich jetzt auch gar nicht so mit dem erhobenen Zeigefinger immer dastehen. Aber eigentlich finde ich es ganz gut, wenn jemand sagt, ich habe ein schlechtes Gewissen. Mhm. Weil das heißt ja, dass man weiß, da läuft was falsch und man macht sich Gedanken drum. Und ich glaube, das ist das Wichtige, man macht sich Gedanken drum.
Und klingt ein bisschen so, als würde es still werden in der Kantine, wenn du sie betrittst. Was für
also
Reaktionen
so
hattest du sonst?
Der Effekt noch nicht.
Was hattest du sonst noch für Reaktionen? Social Media mäßig zum Beispiel?
Ja, die waren eigentlich alle ziemlich positiv. Also die Leute freuen sich hauptsächlich darüber, dass das Thema mal angepackt wird. Und man merkt aber auch, dass die Leute viele Fragen haben. Also wir haben zum Beispiel in einer Folge auch thematisiert, gerade bei den Videos, dass ich mir eben auch manchmal nicht sicher bin, in welche Tonne gehört das jetzt? So ein Kronkorken oder ein Pizzakarton? Ist es jetzt Biomüll? Ist es Restmüll? Gehört es in den gelben Sack? Und da kommen halt jetzt schon so ein paar Fragen, zum Beispiel schwarze Shampooflaschen oder eben der Kronkorken oder so. Und das sind teilweise Dinge, die ich gar nicht recherchiert habe für die Serie und die jetzt die Social-Media-Kollegen individuell dann recherchieren müssen, was mir leid tut, dass sie jetzt mehr Arbeit haben. Aber ich finde es
eine gute Sache.
Ja, genau, weil ne, die Leute fragen sich halt und so können wir alle irgendwie noch was davon lernen.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Das Letzte vom Tag. Und das war heute auch noch.
Essen. Zwei Streithähne haben sich in einer S-Bahn bei Essen gegenseitig mit Pizza und Nudeln beworfen. Ein 40-jähriger Dortmunder und ein 35 Jahre alter Mann aus Essen waren nach Polizeiangaben vom Montag in Streit geraten. Der Mann aus Essen soll sich am frühen Sonntagmorgen so in seinem Sitz gestreckt haben, dass sich der hinter ihm sitzende Dortmunder gestört fühlte, sagte ein Polizeisprecher. Der Streit der Männer eskalierte. Zunächst soll der 40-Jährige den Jüngeren mit einem Stück der Pizza beworfen haben, die er dabei hatte. Dieser revanchierte sich den Angaben zufolge prompt und warf seine Nudeln auf den Dortmunder. Die Kleidung der Streitenden und der Waggon wurden im Verlauf des Streits stark verschmutzt. Verletzt wurde niemand.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Die Podcasts jederzeit auch auf deutschlandfunknova.de.